Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Am 19. Dezember 2025 hat mich ein weiterer Artikel aus der SZ von diesem Tag zu einem Podcast inspiriert. Er ist von Armin Schmieder und hat folgenden Titel und Untertitel. Verdächtige Frage an ChatGPT. Vor knapp einem Jahr brannte Los Angeles. War ein einziger Mann schuld am Feuer? Hier der Artikel in Auszügen. Jonathan R. reißt die Augen auf, als könne er überhaupt nicht fassen, dass ausgerechnet er schuld sein soll an den verheerenden Waldbränden vor knapp einem Jahr in Los Angeles. Bei den Southern California Wildfires wurden insgesamt mehr als 18.000 Gebäude zerstört, der Sachschaden liegt bei mehr als 100 Milliarden Dollar. Es ist ein Gesicht, das er nicht nur einmal zeigt bei dieser Anhörung Ende November. Die Frage ist, ob er damit die Jury überzeugt. Jonathan R. wird vorgeworfen, auch für den schlimmsten der 14 Brände verantwortlich zu sein, das Palisades Fire. 7.000 zerstörte Häuser, 25 Milliarden Dollar Schaden. 12 Menschen sind gestorben. Er hat sich nicht schuldig bekannt und bei mehreren Anhörungen bislang sein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass er in Haft ist. Kürzlich sogar derart heftig, dass er aus dem Gerichtssaal geführt wurde. Bei einer Verurteilung drohen Jonathan R. bis zu 45 Jahre Haft. Aber können die 12 Geschworenen wirklich ohne Zweifel urteilen, dass er allein verantwortlich ist für dieses Feuer biblischen Ausmaßes? Es geht vor allem ums Geld. Zum Verständnis an dieser Stelle vielleicht ein sarkastischer Kommentar, den man von Bewohnern von Los Angeles derzeit öfter hört. Die meistbeschäftigten Leute beim Wiederaufbau seien nicht Architekten und Bauleute, sondern Anwälte und Versicherer. Also, wer zahlt den Wiederaufbau und wen kann man deswegen verklagen? Wer ist verantwortlich? Auch das macht diesen Prozess gegen Jonathan R. bedeutsam. Die Beweislage ist erdrückend. Er ist die einzige Person, die kurz nach Mitternacht am Neujahrstag am Tatort war. Die Daten von Kameras, Handy und Uber, er hatte kurz vor Mitternacht eine Fahrt für den Dienstleister absolviert, verorten ihn präzise an der Stelle, wo der Brand gelegt wurde. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll er abseits eines Wanderwegs in Pacific Palisades ein Feuer gelegt und kurz darauf bei ChatGPT die Frage eingetippt haben, ob man schuldig sei, wenn man mit einer Zigarette ein Feuer auslöse. Antwort des KI-Chatbots: ja. Eine zufällig weggeschnippte Zigarette würde also nicht als Ausrede taugen. Seine versuchten Anrufe bei einer Notrufzentrale gleich danach werten die Ermittler jedenfalls eher als die Strategie eines Täters, der unschuldig aussehen will. Verteidigt wird der 29-jährige R. von einem Promi-Anwalt, Stephen Haney. In Los Angeles fragen sich viele Menschen deshalb, wer ein Interesse daran haben könnte, dass R. möglichst gut vertreten wird. Haneys Strategie zielt darauf ab, die Verbindung zwischen dem Lachman Fire, das R. legte, und dem weit zerstörerischen Palisades Fire zu hinterfragen. Die Verbindung hatten die Ankläger hergestellt. Das Palisades Fire begann, wie Haney betont, allerdings erst 7 Tage später. Da hatte die Feuerwehr den von R. verursachten Brand längst für gelöscht erklärt. In der Klage wird dieses Feuer aber als Holdover Fire bezeichnet, eines, das neu entfacht werden kann, und genau das passierte. Hurricane-artige Winde trugen die Glut zu Hügeln über Pacific Palisades, von wo aus sich das Feuer ausbreitete. Warum wird ihm die Schuld gegeben an etwas, das die Feuerwehr versäumt hat? Fragt Haney. Ich kann verstehen, dass mein Mandant gerade in größter Aufregung ist. Die Einwohner von Los Angeles hoffen wegen des schleppenden Wiederaufbaus und der damit verbundenen Explosion der Wohnraumkosten auf baldige Klarheit. Ein Urteil wird als richtungsweisend gesehen. Es gibt Zivilklagen gegen R., Sammelklagen gegen die Feuerwehr von Los Angeles wegen mehrerer möglicher Versäumnisse. Dazu hat Ex-Feuerwehrchefin Christine Crowley Bürgermeisterin Karen Bass verklagt wegen Verleumdung. Die LA Times dagegen verklagt Bass, weil sie SMS aus der Zeit der Brände gelöscht haben soll. Kurz, es geht drunter und drüber. Bis es Klarheit gibt, wird es aber noch dauern. Das Gericht hat den Prozess nun bis April 2026 aufgeschoben. Beide Parteien bräuchten noch mehr Zeit. R wird bis dahin im Gefängnis bleiben, wegen Fluchtgefahr. Immerhin gibt es eine gute Nachricht für Los Angeles. In diesem Winter drohen wegen starker Regenfälle keine schlimmen Brände. Soweit zu dem Artikel. Ich fand es krass, wie gläsern wir geworden sind. Im Artikel steht, er ist die einzige Person, die kurz nach Mitternacht am Neujahrstag am Tatort war. Die Daten von Kameras, Handy und Uber, er hatte kurz vor Mitternacht eine Fahrt für den Dienstleister absolviert, verorten ihn präzise an der Stelle, wo der Brand gelegt wurde. Er soll bei ChatGPT die Frage eingetippt haben, ob man schuldig sei, wenn man mit einer Zigarette ein Feuer auslöse. Wir werden per GPS geortet. Unsere Chats und Interaktionen mit ChatGPT werden ausgelesen. Wäre der Brandstifter nicht mit einem Uber unterwegs gewesen, hätte er kein Handy gehabt und hätte er nicht mit ChatGPT kommuniziert, dann würde die Polizei wahrscheinlich immer noch nach dem möglichen Brandstifter suchen. So wie es der Artikel darstellt, scheint es unstrittig zu sein, dass Jonathan R. das Lachmann-Feuer gelegt haben soll. Mir als Leserin erschließt sich das nicht unbedingt. Hätte nicht noch eine andere Person ohne Handy, GPS-Ortung oder ähnliches in der Region sein können? Ich hoffe, dass der Staatsanwalt das ausreichend hinterfragt. Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, ist die Schuldfrage. Warum wird Jonathan R. die Schuld an etwas gegeben, das die Feuerwehr versäumt hat? In einem vorherigen Podcast hatte ich ja bereits das vorherrschende Chaos bei diesem Brand beschrieben. Das war die Folge Nummer 364 mit dem Titel Feuer in L.A. und die interne Revision. Auch wenn Jonathan R. das Lachmann-Feuer legte, erklärt die Feuerwehr ja dieses Feuer als gelöscht. Google sagt, ein vollständig gelöschtes Feuer bedeutet, dass es mit Wasser so weit gelöscht wurde, dass weder Rauch, Hitze noch Flammen entstehen. Der erste und wichtigste Schritt nach dem Löschen eines Feuers ist sicherzustellen, dass es vollständig erloschen ist. Auch wenn die Flammen erloschen scheinen. Feuer können wieder aufflammen, wenn heiße Glut oder glimmende Materialien unbeaufsichtigt bleiben. Untersuchen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig auf Anzeichen von Hitze oder Rauch. Okay, ein erloschenes Feuer dürfte danach keine Glut mehr haben. Egal wie stark die Winde sind. Wenn ein Feuer also gelöscht ist, ist es dann auch erloschen? Die Profis unter Ihnen werden mir die Feinheiten sicherlich erklären können. Was mir jedoch bekannt ist, ist, dass die Feuerwehr nach dem Löschen eines Feuers üblicherweise eine Brandwache zurücklässt. Die Brandwache hat sicherzustellen, dass das Feuer tatsächlich erloschen ist. In der Klage wird das Feuer als Holdover-Fire bezeichnet, eines, das neu entfacht wurde. Hätte hier nicht eine Brandwache verantwortlich sein müssen? Wenn tatsächlich die hurricaneartigen Winde die Glut zu den Hügeln über Pacific Palisades trugen, von wo aus sich das Feuer ausbreitete, dann kann das mit der Brandwache ja wohl nicht so richtig funktioniert haben. Möglich wäre es. Schließlich hatte die Feuerwehr von LA nachweislich zu wenig Feuerwehrleute. Dennoch muss das ja jemand von der Feuerwehr entschieden haben. Löscht man woanders oder bleibt eine Brandwache zurück? Vielleicht war das Areal aber auch viel zu groß für eine Brandwache. Aber auch das bedarf einer Entscheidung. Ich persönlich finde es gut, dass ein Staranwalt den Fall von Jonathan R. übernommen hat, denn wahrscheinlich werden in diesem Fall viele Grundlagen für spätere Fälle gelegt. Von daher würde es mich sehr interessieren zu erfahren, wer diesen Staranwalt bezahlt. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch raus. Was hat das Ganze jetzt mit der internen Revision zu tun? Ich finde, in diesem Fall sieht man sehr deutlich, dass auch eine erdrückend erscheinende Indizienlage nicht automatisch zu vorschnellen Schlussfolgerungen führen sollte. Selbst wenn die weggeschnippte Kippe von Jonathan R. das Lachman-Fire ausgelöst haben sollte, bedeutet das nicht, dass damit gleichzeitig die Schuld für das 7 Tage später daraus entstandene Palisades-Fire entsteht. Auch wenn es so einfach und linear kausal erscheint. Auch hier bestehen Wechselwirkungseffekte. Angenommen, die Feuerwehr von L.A. wäre nicht unterbesetzt gewesen und hätte genug Löschmaterial gehabt, hätte das Palisades Fire dann entstehen können? Hätte eine Brandwache dies nicht verhindern können? Oder waren die Hurricane-artigen Winde derart stark, dass auch eine Brandwache keine Chance gehabt hätte? Wäre dann aber das Lachman Fire überhaupt als gelöscht erklärt worden? Sie sehen schon, scheinbare Kausalitäten unterliegen Annahmen, die es zu hinterfragen gilt. Das hört sich wieder mal so einfach an. Genau hier gilt es, einen möglicherweise vorhandenen inneren Zwiespalt zu beobachten. Den Wunsch, eine Abkürzung zu nehmen und die Disziplin, alles sauber abzustimmen. Gerade gegen Ende einer Prüfung, wenn es zäh wird und man eigentlich nur noch fertig werden will, erscheint es auf den ersten Blick verlockend, eine Abkürzung nehmen zu können. Meiner Erfahrung nach holt einen diese Abkürzung aber immer ein. Dann hat man am Ende noch mehr Ärger und es dauert alles noch viel länger. Take it slow with people, there aren't any shortcuts, ist einer der besten Ratschläge, den ich bei Stephen R. Covey gelesen habe. Die Zeit, die Sie in eine saubere Aufarbeitung und Abstimmung stecken, sparen Sie nach hinten raus um ein Mehrfaches. Ja, klar muss man sich dazu manchmal innerlich zwingen, wenn die Abkürzung lockt. Aber genau diese investierte Zeit ist gut investierte Zeit. Sie stärkt unsere Arbeitsbeziehungen zu unseren Revisionspartnern. Als interne Revisorinnen und interne Revisoren treffen wir nicht nur einmal, sondern dauerhaft auf unsere Revisionspartner. Gerade in Zeiten der Digitalisierung, in der die Arbeit immer stärker verdichtet wird, wird genau diese Arbeitsbeziehung zum Erfolgsfaktor. Das heißt nicht, dass wir um des lieben Friedens willen unsere Aufgabe vernachlässigen. Ganz im Gegenteil. Unser Revisionspartner kann sich auf uns verlassen, dass wir uns die Sache aus verschiedensten Perspektiven ansehen und alle expliziten und impliziten Annahmen konsequent hinterfragen. Wenn wir dann kleinlich im Großen sind, können wir dann im Kleinen großzügig sein. Und das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Herzlichen Dank. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, tragen Sie sich gerne für meinen maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir was mitteilen wollen, geht das per Mail an info@puhani.com. Oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage puhani.com. Wenn Sie Ihre Absendemailadresse nicht angeben, bleibt das Ganze zu 100% anonym. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie gerne Werbung dafür, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.